Seitenblick, ein Podcast für mehr inklusive Perspektiven.
Inklusion, kurz ins Blickfeld nehmen, dann aber schnell wieder wegschauen. Sonst wird es kompliziert und meistens auch nervig und anstrengend. Man kann es ja gar nicht allen gleichzeitig recht machen. Es ist teuer, es kostet zu viele Ressourcen, Zeit und Energie. Ja, das stimmt, es ist nervig. Es kostet Energie und es ist kompliziert. Aber genau dort wollen wir hinschauen. Weil wem seine Energie kostet es denn wirklich? Für wer ist was kompliziert? Wir wollen den Spiess umdrehen und schauen mal, wer eigentlich wer bei was behindert. Und was eine inklusive Gesellschaft wirklich bedeuten würde.
Herzlich willkommen zu der 8. Folge Seitenblick. Das ist ein Podcast vom Kleintheater Luzern über Inklusion. Und jetzt wechsle ich auf Schriftsprache. Das wurde gewünscht aus dem Publikum und das halten wir dann auch so. Wir probieren es, oder?
Doch, das sollte geben. Mit einem leichten schweizerdeutschen Einschlag.
Sehr gut. Wir haben in die zweite Woche, wir sind schon in der zweiten Woche von der neuen Saison. Jan, wie geht's dir?
Gut, also ich habe momentan Stress auch mit meinen anderen Projekten, aber sonst geht's mir gut. Ich bin auch sehr happy, dass es so gut gestartet ist, dass wir auch ab und zu in den Medien kommen. Für das, was wir machen im Thema Inklusion, das macht mir immer besonders Freude. Darum geht es mir gut.
Sehr schön. Letzte Woche hatten wir auch bereits die erste Aufzeichnung von unserem Podcast. Wir hatten unsere Leitung zu Gast, unsere Theaterleitung. Also wenn ihr noch nicht reingehört habt, dann sehr gerne reinhören. Janine Bürkli und Fabian Mattis waren bei uns. Das könnt ihr online auf Spotify hören. Und das ist jetzt bereits die dritte Folge von Seitenblicke hier im Kleintheater. Und wir freuen uns, dass ihr hier vorbeigekommen seid. Ich weiß nicht, die einen wissen vielleicht, was Seitenblicke ist, die anderen sind hier, weil nachher noch die Filmpremiere stattfindet. Deshalb, Jan, was machen wir hier?
Wir werfen eben einen Hauptblick auf ein Seitenblick-Thema von der Mehrheitsgesellschaft, nämlich über das Thema Inklusion.
Genau. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt jetzt schon einige Folgen, also ihr könnt gerne auch da noch reinhören, wenn ihr heute das Gefühl habt, es war irgendwie noch spannend. Und jetzt, Jan, noch ganz kurz zu uns, bevor wir dann, weil jedes Mal haben wir einen Gast oder eine Gästin hier zu Besuch in unserem Podcast, bevor wir mit einem warmen Applaus unsere Gästin begrüßen. Zuerst, Jan, wer bist du?
Ich bin der Jan Graf. Viele kennen mich wahrscheinlich schon länger oder jetzt neu, seit ich im Fernsehen war. Aber jetzt im kleinen Theaterkontext bin ich für das Thema Inklusion des Hauses hauptverantwortlich. Ich schaue, dass das Haus und die Haltung inklusiver werden. Und das schon seit Januar 23. Und ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg.
Das glaube ich auch. Und ganz kurz noch zu mir. Ich bin Valeria Stocker, Theatermacherin und Kulturvermittlerin und auch hier am Kleintheater Luzern für die Vermittlung zuständig. Und so haben wir uns gefunden und dann das Gefühl gehabt, Inklusion muss auch vermittelt werden. Und deshalb, da ist unsere Schnittstelle dieser Podcast. Wir versuchen, dieses Thema ein bisschen mehr Leuten zugänglich zu machen. Und jetzt, wie ich schon gesagt habe, jeder Podcast hat so sein eigenes Thema und bei unserem heutigen Gast hätten wir wirklich sehr viele verschiedene Schwerpunkte setzen können, sei es Inklusion und Intersektionalität oder Inklusion und Bühnenschaffen oder eben Inklusion und Humor, so steht es auf dem Plakat und das ist so ein bisschen unser Schwerpunkt heute, aber weil es eine sehr umtriebige Persönlichkeit ist, die sich in sehr vielen verschiedenen Bereichen bewegt, werden wir sicherlich auch noch andere Themen anschneiden. Und deshalb möchten wir euch jetzt unseren Gast nicht länger vorenthalten. Begrüßt mit einem ganz herzlichen, warmen Applaus Edwin Ramirez hier auf der Bühne. Ja, schön bist du da.
Gerne, hallo.
Hallo. Wir haben vorher schon kurz besprochen, dass wir dich vorstellen werden. Und du ergänzt mich, falls ich etwas vergessen habe, aus deinem von über dich zu erzählen.
Ja.
Edwin Ramirez, Performance-Künstlerin, Stand-up-Comedian aus Zürich. Edwin ist seit dem Sommer 2015 auf großen Comedy-Bühnen der Deutschschweiz unterwegs, wie auch im Schweizer Fernsehen. Seit Anfang 2020 leitet Edwin zusammen mit Nina Mühlemann das Projekt Kryptonite, eine crip-queere Veranstaltungsreihe in der Gessner Allee Zürich. Edwin Ramirez ist non-binär, POC und behindert. Mit Edwin werden wir über genau diese Intersektionalität, also dieses Zusammenwirken von verschiedenen Diskriminierungsformen sprechen, über die Wichtigkeit von Menschen mit Behinderung auf der Bühne und nicht nur im Publikum und über Schnittstellen oder eben Reibungsfläche von Inklusion und Humor. Denn als Stand-up-Comedian erzählst du auch über deinen Alltag und das Leben im Rollstuhl oder eben auch über Alltagsrassismus. Und du bist daneben auch noch für Artfuck zuständig. Möchtest du kurz erzählen, was es ist?
Genau. Ich bin im Vorstand von Artfuck. Das ist ein Verein, der sich der lokalen KünstlerInnen, besonders in Zürich, aber auch anderswo in der Deutschschweiz, hilft mit all den Sachen, mit denen man sich als KünstlerIn nicht auseinandersetzen möchte. Also irgendwie Buchhaltung, Steuern, Löhne auszahlen, all das Zeug, was man nicht machen muss, aber trotzdem muss. Dafür gibt Artfuck, steht Artfuck da mit Ratschlägen und Inputs. Ja.
Und daneben bist du noch in einem weiteren Vorstand, das ist richtig, von Avanti.
Ich bin in der Co-Geschäftsleitung.
In der Co-Geschäftsleitung.
Genau, ja. Und das ist ein Verein, der sich für die Rechte von behinderten Frauen und queeren Personen einsetzt.
Also wie gesagt, an sehr vielen verschiedenen Orten. Könnt das alles sehr gerne googeln, weil es sind sehr spannende Orte, an denen du tätig bist. Du bringst dein Leben und deine Erfahrungen sozusagen auf die Bühne. Wie können wir uns dein künstlerisches Schaffen vorstellen?
Ich glaube, wie so viele behinderte KünstlerInnen habe ich keine formelle künstlerische Ausbildung. Ich bin eines Tages einfach auf eine Comedy-Bühne gestanden und habe angefangen, meine Geschichten zu erzählen und habe das toll gefunden und habe dann nie mehr aufgehört. Und also ich sage, dass es vielen behinderten KünstlerInnen so geht, weil das ja etwas, weil das nicht etwas ist, was einem nachgelegt wird, wenn man eine Behinderung hat. Zu meiner Zeit ist es noch eh, entweder du gehst ins Büro oder in eine Werkstatt und dazwischen gibt's nichts. Ich habe mit Stand-up-Comedy angefangen und dann wurde ich auch immer aktivistischer, über das dann auch in ein Theaterprojekt hineingerollt, wo es um Behinderung und Care ging. Dort Nina Mühlemann kennengelernt. Wir haben uns von Anfang an super gut verstanden, haben zusammen angefangen, Stücke zu schreiben und irgendwann gefunden, hey, wir gründen Kryptonite, weil wir herausfinden wollen, was passiert mit Theater, wenn Zugänglichkeit und Inklusion von Anfang an mitgedacht werden als Teil des Theaterstücks und nicht einfach nur hinten dran angehängt wird. Ich brenne für Kunst und Kultur und setze mich darum auch vor allem in Zürich dafür ein, dass es mehr Förderung kriegt und sonst, ja, dass es mehr appreciated wird.
Ich habe dich das erste Mal gesehen bei einem SRF-Format, wo sie dich begleitet haben, aber so richtig auf meinem Bildschirm bist du bei Dominik Deville gekommen. Und mich würde schon noch interessieren, wo du dann bei so Stand-Ups und so warst. Wie war das so Backstage mit den anderen KünstlerInnen?
Ich glaube, Stand-Up ist sehr männerdominiert, sehr cis-weiß-männerdominiert. Und das habe ich dann doch sehr schnell gemerkt. Ich glaube, viele verwechseln auch manchmal irgendwie witzig sein mit provokativ sein. Und das wird auf Dauer sehr, sehr anstrengend. Mit auch ein Grund, wieso ich Stand-up-Comedy nicht mehr so gerne mache. Ja, oder dann ist es das Umgekehrte, so das Schweizerische, wo die Anforderung an Comedy ist, ich will nicht über das Leben nachdenken müssen, ich will einfach unterhalten werden. Und ja, weil meine Geschichten oft mit meiner Behinderung oder mit Rassismuserfahrungen zu tun hatten, sie waren zwar witzig, aber dann war es halt nicht der Schenkelklopfer-Humor, den Herr und Frau Schweizerin gerne in der Mainstream-Comedy sehen.
Und das wurde ja auch gefeedback von den Künstlerinnen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es gab dann schon auch mal so eine oder zwei Künstlerinnen, die so gemeint haben, so hey, und wann machst du mal so Geschichten, wo es nicht irgendwie um deine Behinderung geht?
Stelle ich mir dann noch schwierig vor, wenn du immer mit einem Rosch unterwegs bist, über Behinderung.
Ja, wir sind leider noch nicht so weit, dass es so wenig Thema ist, wie wir das gerne hätten. Ich merke es halt auch, man sieht es ja auch einfach daran, wer wird in der Comedy-Szene gefördert und wer nicht. Wer kriegt Formate, wer nicht. Wer verschwindet super schnell von der Bildfläche und wer nicht. War das diese oder letzte Woche, wurden ja wieder zig Formate vom SRF gestrichen. Und es sind genau die Formate mit einer intersektionalen Perspektive, die ein weibliches Publikum ansprechen oder ein Sekondo-Publikum, die nicht weitergeführt werden. Und dann hast du so Formate wie die Comedy-Männer, die einfach seit Jahren ich sage jetzt einfach eine gewisse Person da drin, die seit Jahren ihr Ding machen darf, obwohl das ganz klar sexistische Sachen sind, die da geäußert werden. Und das macht es dann auch schwierig. Oder beziehungsweise darum mache ich es nicht mehr so viel wie früher auch schon.
Darf ich noch ein anderes Thema kurz anschneiden, dass wir nachher über Edwins Arbeit dann noch vertieft diskutieren können? Edwin, was darf alles Humor? Das wird ja oft als Joker-Karte genommen, das ist Humor, das muss man aushalten können.
Ich habe die Frage ein bisschen satt, weil...
Eben. Deshalb stelle ich sie am Anfang.
Genau, danke.
Bitte.
Ich finde, Humor darf alles, solange der nicht dazu genutzt wird, um marginalisierte Personen weiter zu benachteiligen oder eben Stereotypen zu verstärken, die nicht wahr sind und die das Leben für People of Color oder für behinderte Menschen oder für Frauen schlechter machen und eben diese Klischees fördern. Also die Comedy, die ich mag, setzt sich mit Themen auseinander, die auf den ersten Blick nicht lustig sind, wie zum Beispiel eben Depressionen oder Trauer. Aber weil da mit ganz viel Vorsicht und auch irgendwie also Wissen und Respekt an das Thema rangegangen wird, wird es dann witzig und transformativ. Also ich lerne ja dann auch was dabei. Und also das ist das, was ich mir von Humor wünsche. Die Möglichkeit, mich in eine andere Person hineinzuversetzen mit Empathie.
Ja, ich glaube, ich habe vor einigen Jahren mal ein Stück gesehen und das fand ich hauptsächlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Das hieß, dieser Witz trägt einen Bart. Und ich habe das Gefühl, das zeigt, oder das Stück wollte mich so aufzeigen, dass eigentlich ganz viele Witze und ganz viele Comedy-Sachen halt wirklich so von einer männlichen Perspektive aus geprägt sind. Und ich habe das Gefühl, so wenn ich dir zuhöre, dass das eigentlich in unserer Comedy-Welt noch sehr stark so, zumindest im Mainstream, so gemacht wird. Und ich glaube, das könnte man auch anwenden auf, trägt also auf seine weiße Perspektive so, oder eine Non-Able oder eine Able-Perspektive sozusagen. Und deshalb frage ich mich so ein bisschen, du hast gesagt, du hast dich wie so auch vom, also von dieser Comedy-Szene los, also ein bisschen distanziert. Glaubst du, dass so Inklusion und Humor sich nur reiben oder auch irgendwo befruchten könnten? Oder gibt es vielleicht so außerhalb von der Schweiz?
Weil viele sagen ja, über Menschen mit Behinderung lustig zu machen oder mit Humor ist ja auch eine Art Inklusion. Wird ja dann viel genutzt.
Auch hier kommt es sehr auf den Humor drauf an.
Okay.
Ist es dann wirklich lustig oder mache ich dieselben 50-Klässler-Witze, von denen ich damals eigentlich schon wusste, dass sie nicht okay sind? Mhm. Oder also nutze ich das als Vorwand, um dann eben ein Arschloch zu sein? Oder eben habe ich dann wirklich dieses Ziel, andere Menschen zu inkludieren? Also was ich auch nicht möchte, ist, dass Leute das Gefühl kriegen, dass sie nur noch über Dinge reden dürfen, die ihre eigene Erfahrung sind. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber ich plädiere dafür, dass Leute halt, wenn sie ein Thema angehen, das mit dem nötigen Research und Respekt. Also Behinderung ist auch kein neues Thema. Es gibt behinderte Menschen seit Beginn der Zeit.
Ja, und ich glaube auch, das ist es ja, dass es seit Beginn an Menschen mit Behinderung gibt, und genauso ist auch dieser Humor oder so, das hast du im Vorgespräch auch gesagt, so historisch gewachsen, und aber halt auch in unserer Gesellschaft die Diskriminierung in sich trägt und so auch der Humor dementsprechend gewachsen ist.
Es wandelt sich ja auch, also ich würde mich nicht wundern, und ich hoffe es zum Teil auch fast ein bisschen, dass vielleicht in 20 Jahren jemand meine alten Videos sieht und dann so sagen kann, so hey, also den Witz, das geht gar nicht. Und dann hoffe ich, dass ich weise genug bin, um diese Kritik anzunehmen und nicht defensiv werde. Also eben Humor ist stets im Wandel, auch mit uns als Gesellschaft. Und es ist ja auch was Schönes, dass wir uns verändern und hoffentlich auch verbessern.
Und du hast es jetzt gerade schon gesagt, eben wenn du deine Stücke, egal ob es jetzt deine Stücke in der Vergangenheit waren oder Stücke jetzt entwickelst, wie gehst du da ran? Also wie erarbeitest du deine Bühnenstücke und vielleicht auch fürs Publikum, die dich jetzt noch nicht so kennen, in was für Settings bist du jetzt aktuell unterwegs?
Also mein großes Hauptprojekt ist jetzt Kryptonite. Das mache ich in Zusammenarbeit mit Nina Mühlemann. Wir machen hauptsächlich Theatervorstellungen, wo wir bestimmte Facetten vom Thema Behinderung nehmen, und dann machen wir Drag-Nummern dazu, schwarzen Humor, popkulturelle Referenzen und eigentlich so ziemlich alles, worauf wir eigentlich gerade Lust haben und was uns Spaß macht. Es ist super befreiend und auch super lehrreich. Also zu schauen, okay, oder zu lernen, was ist deine Audiodeskription und wie bauen wir die ein, dass sie nicht nur Zugänge verschafft, sondern auch ein Teil des Stückwerks, dass wir auch kreativ dann nutzen. Also irgendwie, dass es vielleicht von einer Figur gesprochen wird, die Teil dieser Welt ist. Und ich glaube auch, im Unterschied zu meiner Comedy-Arbeit, wo ich alles alleine gemacht habe, finde ich das Kollaborative schon sehr spannend, wie man sich gegenseitig Ideen hin und her schubsen kann und sich inspirieren kann gegenseitig. Also ich würde sagen, die Arbeit mit Kryptonite ist eine meiner absolut witzigsten Arbeiten, die ich je gemacht habe, auf die ich auch super stolz bin.
Und ihr macht ja, also einerseits habt ihr wie Bühnen, also ihr arbeitet Stücke oder also Bühnenstücke, aber andererseits macht ihr auch viel Arbeit so für die Community, also für die Szene. Ich glaube, ihr habt, ich weiß nicht, ob ihr, ich weiß es einfach stark von euch, so diesen Access Rider, den ihr erstellt habt, wo ihr wie an Theater herantritt und sagt, hey, das brauchen wir, wenn wir auf der Bühne mit Menschen mit Behinderung, als Menschen mit Behinderung auf die Bühne bei euch arbeiten wollen. Und du kommst ja jetzt direkt aus einem großen Projekt, auch von Kryptonite, was nicht ein Bühnenstück war, sondern ein Lab. Möchtest du ein bisschen davon erzählen?
Genau, wir haben letzte Woche ein sogenanntes Lab gemacht für behinderte KünstlerInnen aus der Schweiz. Und zwar war das einfach eine Woche, in der wir 12 Leute eingeladen haben, oder 12 KünstlerInnen. Und dann haben wir uns aufgetauscht, haben verschiedene behinderte KünstlerInnen aus dem Ausland eingeladen, um Workshops zu geben, also Tanz- und Schreibworkshops. Eben eines unserer Rubriken war auch gemeinsam Access weiterschreiben und Pizza essen. auch hier wieder so versuchen, so das Lustvolle in die Arbeit hinein zu integrieren. Oder der Hauptantrieb war auch, weil wir merken, behinderte KünstlerInnen in der Schweiz arbeiten sehr oft für sich oder müssen sich halt ihren Platz erkämpfen und diskutieren dann die ganze Zeit mit Institutionen über ihre Bedürfnisse und so. Und ich glaube, und war super wichtig, da einfach einen Austausch zu schaffen, auch um zu schauen, okay, was kann ich von anderen lernen, damit ich nicht immer gefühlt alleine gegen die größere Kulturlandschaft kämpfen muss.
Was hast du schon über Behinderung gelernt, seit du mit der Kryptonite unterwegs bist?
So viel.
Gib mir zwei, drei Beispiele.
Ich habe gelernt, dass es keinen perfekten Zugang gibt. Also ich glaube, wir alle haben so diese Idee oder diese utopische Idee von einem perfekten Raum, an dem alle teilnehmen können und alle in utopischer Harmonie dann gemeinsam einen Abend genießen. Aber so ganz konkret zu merken, so hey, was gibt für gewisse Leute ein Bedürfnis ist, was sie brauchen, um da zu sein, ist für andere wiederum ein Hindernis. Also ganz praktisch aus meiner Sicht, wenn zum Beispiel eine blinde Künstlerin ihren blinden Hund dabei haben muss und ich habe aber eine Hundeallergie, wie machen wir das dann? Und das war dann auch das Schöne am Lab, so das ganz konkrete Schauen, okay, wie kommen wir aneinander vorbei? Wie schaffen wir es, dass wir alle hier teilnehmen können? Und wie machen wir Kompromisse nicht im schweizerischen Sinn, wo alle unglücklich sind, sondern wie machen wir sie so, dass wir alle teilnehmen können und aufeinander Rücksicht nehmen?
Und wie habt ihr das gemacht? Weil ich weiß es wie von unserem Beirat, dass es auch irgendwie immer wieder eine Herausforderung ist mit diesen unterschiedlichen Ansprüchen und Vorstellungen oder einfach auch Bedürfnissen, die sich auch manchmal, wie du sagst, eben entgegenstehen. Aber wie habt ihr dann diese Woche geschafft?
Also vielleicht noch ein konkretes Beispiel. Also wir hatten verschiedene neurodivergente KünstlerInnen, für die halt grelles Licht von oben schwierig war, weil sie dann eben Migräne kriegen. Und gleichzeitig hatten wir auch eine Person, die hat Gebärdendolmetschen gebraucht und die musste die Dolmetscherin sehen, um sich mit uns verständigen zu können. Und dann war es einfach so ganz konkret, okay, hier hat es den Regler und wir dimmen das Licht jetzt genau genug, dass es hoffentlich eben niemandem Kopfweh bereitet und die Gebärden trotzdem gesehen werden können. Mhm. Und das war ja dann auch von Tag zu Tag unterschiedlich. Also eben die Bedürfnisse, die man an einem Tag hat, sind vielleicht nicht dieselben wie die, die man am nächsten Tag hat. Also es ist ein kontinuierliches Aushandeln von, ja, wer ist im Raum und was sind die Bedürfnisse gerade und ja, wie gehen wir damit um und wie können wir zusammenarbeiten?
Mhm. Ich werde jetzt schon gefragt, weil das Thema Inklusion jetzt 2-3 Jahre im Fokus stand, also jetzt nicht gesellschaftlich, sondern auch medial, werde ich jetzt auch oft gefragt, ja, wann ist dann Inklusion abgeschlossen? So. Und das würde mich jetzt noch wundernehmen, wenn Edwin sagt, wann Inklusion abgeschlossen ist, ob sich das deckungsgleich mit meiner Antwort in den Medien war oder eben nicht.
Ich würde jetzt ganz gerne ein konkretes Datum sagen können, in der Hoffnung, dass es dann von selber in Erfüllung geht.
Ich sage immer am Sankt-Nimmerleins-Tag, aber...
Also, ja, ich glaube eben, es ist auch dieses Wissen, ja, dass halt Utopie ist nicht, ja, ein Ding, wo man ankommt, sondern es ist ein Arbeiten.
Und ein Weg, oder?
Ja, und ich weiß, einige von uns hören das jetzt, mich eingeschlossen, und werden dann gleich müde, weil wir eh schon überarbeitet sind, aber das ist so. Also, und was ich auch sagen kann, ist, es ist so schön. Also, wir waren insgesamt 14 Leute in diesem Lab und wir sind in dieser Woche so zusammengewachsen und solche Fans voneinander geworden. also, und wir haben immer noch diesen Gruppenchat vom Lab und schicken uns gegenseitig Sachen hin und her und updaten uns mit coolen Sachen, die wir sehen. Ja, also eben, wenn man Inklusion richtig macht, dann ist es eine der belohnendsten Dinge, die es gibt.
Du hast schon etwas angesprochen, wo ich einhaken will. Du hast gesagt, von Überarbeitung, wie regelst du deinen Energiehaushalt? Weil du bist ja wirklich so eine Tausendsasserin. Du machst so viele Sachen und die Rahmenbedingungen sind ja mehrheitsgesellschaftlich und jetzt nicht auf uns angepasst. Wie regelst du das? Weil das wird ja in der Gesellschaft oft nicht diskutiert, dass unser Energiehaushalt manchmal bei Orange oder Dunkelrot, ja, schon ist, um dann noch Leistung zu bringen.
Ja, ich erinnere mich an die Zeit noch bevor ich Kunst gemacht habe, als ich als Bürogummi gearbeitet habe. Ich habe sehr oft über die Grenzen meines eigenen Körpers mich hinaus verausgabt, weil ich halt, ich war gefühlt die einzig behinderte Person in der ganzen 40-köpfigen Abteilung und ich hatte immer das Gefühl, ich muss mit allen mithalten. Mhm. Das hat sich durch meine Arbeit mit Kryptonite auch verbessert. Also wir geben anderen behinderten Künstlern und uns auch selbst Platz, um zu sagen, okay, was braucht mein Körper gerade? Und dann dauert halt das irgendwie, dann dauert halt mal irgendwas 10 Minuten länger oder ganz konkret auf eine Vorstellung bezogen, dann geht's halt 5 Sekunden, bis die Person die Rampe hinauf auf die Bühne gegangen ist und dann braucht es jetzt keinen perfekten Übergang. Gleichzeitig muss ich sagen, also eben, es gibt Tage, da bin ich besser daran, meine eigenen Grenzen einzuschätzen als andere. aber also, oder ich würde sagen, es ist einfacher geworden, seit ich freischaffend bin und mehr oder weniger selber regulieren kann, wann ich arbeite und wann nicht. Dass ich wie auch eben Ruhetage fix einplane für mich. Das klappt dann auch nicht immer, aber das ist schon etwas, was ich viel ernster nehme mittlerweile.
Du hast auch noch, also weil du vorher von so Hindernissen oder von Strukturen gesprochen hast, im Vorgespräch auch etwas gesagt, was ich irgendwie
sehr berührend ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist mir einfach so hängen geblieben. Du hast gesagt, dass du als Comedian noch auf der Bühne standest, dass so dieses Setting nur schon, das geht so 15 Minuten und dann braucht das Publikum bei einer Person wie dir mit verschiedenen, also marginalisierte Person, zuerst mal irgendwie 5 Minuten, um sich an dich als Person zu gewöhnen.
Genau,
dann
ja.
Hast du noch 10 Minuten Zeit, wenn es hochkommt, irgendwas zu performen.
Ja.
Wie geht es dir jetzt in deiner jetzigen Arbeit? Hat sich das verändert oder braucht das Publikum, das Schweizer Publikum, immer noch diese Gewöhnungszeit?
Ich glaube, jetzt bin ich einfach frecher auch geworden, mir diese Zeit zu nehmen. Mhm. Und ich experimentiere auch damit rum. Also eben, ich schaue mal, okay, ich versuche es mal so, ich versuche es mal so, aber auch da irgendwie mit Kryptonite haben wir diese Gewohnheit, dass wir am Anfang der Show immer sagen, so, hey, das ist eine relaxed Performance, bewegt euch so, wie ihr wollt. Wenn ihr Geräusche machen, wenn eure Körper Geräusche machen, dann ist das erlaubt. Es ist nicht die Anforderung, im Theater so still zu sitzen und höflich zu klatschen, auch wenn Klatschen sehr erwünscht ist. ja, aber also, das ist schon auch, oder das habe ich zu schätzen gelernt, so diese längeren Dramaturgien zu nutzen, so eben, ein, zwei Dinge sagen, eben zum Beispiel etwas zu meiner Stimme oder so, damit Leute irgendwie keine Angst haben, und dann eigentlich das machen, was ich machen möchte. Ja, also eben, es kommt auch auf die Rahmung davon, also mit Kryptonite, da kommt auch mittlerweile ein anderes Publikum, als jetzt irgendwie an eine Soloshow von mir, wenn ein Mensch mich noch nicht kennt.
Ja, okay. Und vielleicht noch mal ganz kurz, weil für uns ist es sehr interessant, hier diesen Access Rider, weil ja. Viele von euch kennen unser Haus und es ist, es würde diesem Access Rider ziemlich sicher nicht entsprechen. Deshalb, vielleicht kannst du uns so ein bisschen da mitnehmen, nicht, dass du uns jetzt einen ganzen Access Rider erzählst, aber trotzdem so, was...
Kernpunkt.
Ja, so ja. Kernpunkte, was sind, wann geht der in ein Haus und wann ja. nicht?
Also eben in dem Access Rider stehen so Sachen drin wie, so muss die Bühne ausgestattet sein, damit wir kommen. Wir brauchen so und so viel Ausruhezeit vor der Performance. Das ist die maximale Reisezeit mit so und so viel Umsteigen bei Zügen maximal. Also eben, was brauche ich, um dahin reisen zu können? Was brauche ich für ein Hotelzimmer, das ich performen kann, wenn's eine Performance ist im Ausland zum Beispiel? Und dann stehen aber auch Sachen drin wie, hey, wir arbeiten maximal so und so lange, weil wir auch wissen, dass Leute, die im Theater arbeiten, dazu tendieren, bis tief in die Nacht hinein, besonders in den Endproben, noch zu schuften. Und da sagen wir uns einfach, oder versuchen zu sagen, hey, wir schauen, wie weit wir kommen. Und wenn es nicht perfekt ist, dann ist das so. Also zum Beispiel auch als ein ästhetisches Mittel, das wir jetzt im Kryptonite haben, oder ich sage es jetzt mal, ein ästhetisches Mittel ist, wir haben immer unsere Scripts mit dem Text vom Stück bei uns am Stück, weil wir uns nicht die Zeit nehmen wollen, die Texte auswendig zu lernen. Wir alle wissen, im Theater ist nichts auswendig gelernt, auch wenn sich alle Mühe geben, dass es so aussieht. und weil wir die Zeit lieber dafür nutzen wollen, um zu schauen, okay, stimmt die Audiodeskription, stimmen die Übergänge von Szene zu Szene, also wir haben da andere Prioritäten.
Aber ist das euer Skript auch mehr so eine Vision oder eine Idee? Ich kann mir das vorstellen, ihr habt ja harte Faktoren, das sind so No-Gos, also ja. Dann kommt die nicht, aber ihr habt ja auch viel, wo ihr überhaupt Sensibilisierungsarbeit leistet, ja. um dann irgendwann vielleicht in 5 oder 10 Jahren so eine Theaterlandschaft zu haben. Ist das auch aus diesem Idee entstanden?
Also es ist ein bisschen auch, der Access Rider ist ein bisschen auch ein Puffer im Gespräch mit Theatern. Einfach auch, weil wir nicht immer von vorne anfangen wollen.
Ja. Verstehe.
Und also eben, es gibt, da drin sind Sachen, die sind absolut verhandelbar. Also da es kommt da sehr, oder was für uns dann wichtig ist wie reagiert das Theater auf diesen Rider? Mhm. Also wenn sie sagen, ah, super spannend, mega wichtig, danke, habt ihr das mit uns geteilt. Und dann sehen wir dann im Folgemail, okay, sie gehen es Punkt für Punkt durch und sagen, hey, okay, ja, die Rampe ist jetzt vielleicht ein bisschen steiler, geht das trotzdem noch, was können wir anders machen? Dann ist das eine ganz andere, also dann gehen wir ganz anders in die Verhandlung rein, als wenn klar ist, dass die Personen das gar nicht gelesen haben. Ja, weil wir auch wissen, hey, Inklusion ist harte Arbeit und auch wir versuchen, unseren GastkünstlerInnen alles möglich zu machen, so weit wie es geht. Aber auch da gibt es Grenzen. Also eben die Gelsenallee, unsere de facto Homebase, hat noch immer keine zugänglichen WCs im Backstage-Bereich. Weil immer noch davon ausgegangen wird, ja, ein behindertes Publikum gibt es, aber behinderte KünstlerInnen gibt es keine oder fast keine. Mhm. Aber eben weil wir die Gessi kennen und wissen und sie uns kennen und wir wissen, dass wir gut miteinander kommunizieren können und gute Wege finden, dann ist das was ganz anderes, als wenn wir irgendwie ins Ausland gehen und nichts wissen und dann auf einmal überrascht werden, weil es hat trotzdem überall auf einmal Stufen und ja.
Und wie hat sich das irgendwie auch vielleicht bei dir gewandelt, so dieses Ding von, dass ihr jetzt auch wirklich hinsteht und Dinge einfordert? Hat das eine Weile gebraucht, bis ihr so gesagt habt, hey, wir machen es nur so und anders nicht? Oder war das von Anfang an für dich schon irgendwie so ein Ding, dass du dafür einstehen konntest?
Ich glaube, was halt wirklich auch geholfen hat, ist, dass wir das jetzt schon mehrere Jahre machen und mittlerweile auch wirklich viel geiles Feedback gekriegt haben für unsere Arbeit. Mhm. Das ist ja immer schwierig einzuschätzen, gerade am Anfang von einem neuen Projekt. Aber mittlerweile, also ja, also Und ich merke es auch in meiner Soloarbeit. Ich kann viel eher für mich einstehen und sagen so, hey, sorry, also für diese Gage ist mir die Anreise jetzt zu lange. Also es geht dann auch in beide Richtungen. Mhm. Aber es hat definitiv Übung gebraucht.
Mhm. Ich kann mich vorstellen. Ich muss so ein bisschen auf die Uhr schauen, weil hier nachher noch eine große Premiere ansteht. Und deshalb nochmal ganz kurz zurück zum Lab und zu dieser Arbeit, von der du vorher erzählt hast. Du hast gesagt, ihr seid immer noch weiterhin im Austausch miteinander in dieser Konstellation. Ist das auch etwas, ist das was Einmaliges mit diesen Menschen oder ist das Ziel auch, dass ihr mit diesen Künstlerinnen die Zusammenarbeit weiter verfolgt? Und wenn ja oder wenn nicht, was ist so das Nächste auch, was man von Kryptonite vielleicht zu sehen bekommt?
Yes. Also das Lab hat sich zusammengesetzt aus KünstlerInnen, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, aber auch KünstlerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Und dann gab es 2 Plätze, auf die sich Leute bewerben konnten, weil wir einfach auch wissen, hey, es gibt so viele coole behinderte KünstlerInnen da draußen, die wir noch gar nicht kennen. Und denen wollen wir auch hören. Und unser Plan war es, für unser nächstes Stück im Juli im Tanzhaus 2025 2 TeilnehmerInnen aus dem Lab zu machen, um mit denen dann die Show zu bauen, die nächste. Da müssen wir jetzt noch schauen, weil so frisch aus dem Lab, wir würden am liebsten alle nehmen. Das bringt dann aber unser Budget. Also ja, die Idee ist, wirklich mit allen oder mit möglichst vielen in der Zukunft noch zusammenzuarbeiten und aber auch, dass die KünstlerInnen untereinander sich vernetzen und unterstützen.
Mhm. Und gibt es irgendwie, also einfach aus Interesse von mir aus, gibt es einen Moment, wo ihr wieder, vielleicht auch du und Nina, oder ein Bühnenmoment habt, wo man euch auch auf der Bühne sehen kann?
Ja, das ist unser nächstes Stück, Kryptonite Mitosis, hat am 1. Juli 2025 im Tanzhaus Premiere. Wir haben auch dieses Mal mehrere Vorstellungen. Hm. Wir hatten in der Vergangenheit meistens nur eine Vorstellung. Dieses Mal haben wir, glaube ich, insgesamt 5. Und das wird unser nächstes Projekt sein.
Also 1. Juli 2025.
Yes.
Das merken wir uns.
Genau. Ich habe auch noch ein neues Comedy-Solo. Mm. Das heißt Run Daddy Run. Es geht um Dads und Daddies und was sind die Unterschiede. Und es ist ein Abend, wo ich so verschiedene Daddies und Vaterfiguren aus meinem Leben vorstelle, um dann zusammen mit dem Publikum zu entscheiden, wer mein Daddy für den Abend wird. Das hat im Moment noch kein Datum in der Deutschschweiz. Mhm. Wenn das soweit ist, dann werden Leute davon erfahren.
Cool. Und da bist du, wie arbeitest du dann auf dieses Stück hin? Bist du da mit, also hast du eine Regieperson oder bist du da selber dran oder auch kollektiv?
Ich bin alleine dran und meine Partnerperson hat mir bei der Dramaturgie geholfen, mhm, und auch ein bisschen Produktionssachen gemacht.
Cool. Sind wir gespannt? Run.
Run, Daddy, run.
Run, Daddy, run. Cool. Ja, mega schön. Jan, hast du noch etwas, was dir auf der Zunge brennt?
Nein, ich möchte, also aus aktivistischer Sicht möchte ich dir als Vorreiterin sehr danken, auch weil du mir auch die Kultur näher gebracht hast und du so für mich so der Leuchtturm warst, überhaupt mal für den Mainstream eine Person mit Behinderung zu sehen, und das hat sicher auch vielen geholfen, darum jetzt da mal ein offizielles Dankeschön.
Danke vielmals.
Ja, und auch vom Kleintheater aus nochmal herzlichen Dank, dass du diesen Ort auf dich genommen hast.
Sehr
und
gerne.
Und dieses Setting und bei uns warst. Das hat wirklich mega schön, dass du das gemacht hast. Und jetzt im Anschluss findet ja diese Filmpremiere statt. Aber ihr dürft nicht einfach sitzen bleiben, sondern es findet hier ein Umbau statt. Das bedeutet, alle dürfen ins Foyer raus und wir lassen euch dann wieder rein, wenn es weitergeht, wenn ihr Lust habt, bei dieser Filmpremiere dabei zu sein. Vielleicht, Jan, du warst ja da sehr stark involviert, auch in diesen Doc-Film. Ja. Falls sie nicht alle, ich gehe davon aus, es bleiben alle, aber falls es jetzt noch unschlüssige Menschen im Publikum hat, dann mach noch kurz Werbung.
Es lohnt sich zu sehen, wie ein gesellschaftliches, anerkanntes, historisches Haus sich auf Sichtweisen einlässt, da man manchmal auch sich um das Haus ein bisschen Sorgen gemacht hat, weil der rote Sturm reingekommen ist und halt auch die Normen und auch die Abläufe hinterfragt hat. Der rote Sturm bin ich übrigens. Und das hat dann schon zu Reibereien geführt. Es wurde keine aktiv gefilmt, aber die Konsequenzen daraus sind sicher sichtbar und hörbar.
Genau, das könnt ihr in wenigen Minuten hier drin anschauen. Und ja, Erwin, danke vielmals, dass du hier warst, und euch, dass ihr gekommen seid. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal.